Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einer Neufassung von Aischylos Orestie. In der Version von Thomas Köck wird daraus ein Zirkus, der irgendwas mit Krieg um Rohstoffe und Umweltzerstörung zu tun hat. Nikolaus Habjan hat den Besuch der alten Dame als Oper neu inszeniert. Er ist ja bekannt für seinen Einsatz von Klappmaulpuppen, dazu gleich mehr. Und wir sprechen auch über das neue Album von Madonna, Confession 2. Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame ist ein Klassiker des 20. Jahrhunderts und bis heute Schulstoff, weil Dürrenmatt in den 1950er Jahren einfach zu schön und plastisch die Verführbarkeit eines ganzen Dorfes beschrieb, wenn der schnöde Mammon lockt. Heute Abend feierte die gleichnamige Oper von Gottfried von Einem in München am Gärtnerplatz Theater Premiere. Spezialität in der Inszenierung von Nikolaus Habjan wird die alte Dame von einer Puppe gespielt.
Also das Stück war immer schon oder ist ganz oben auf einer Liste. Das Stück muss ich machen, weil das wirklich so richtig volle Kanne in meinen Geschmack hineinschlägt. Ich bin ein großer Verfechter der Stilisierung auf der Bühne. Also ich glaube nicht an Realismus auf der Bühne. Ich glaube, dass wir wahrhaftig sein können, aber nicht realistisch.
Soweit der Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habjan, der ja schon mehrere Opern inszeniert hat, auf die ihm eigene Weise. Franziska Stürz war für Fazit bei der Premiere. Guten Abend nach München.
Guten Abend oder grüezi Sie mit Grauen, so wirbt das Gärtnerplatztheater für diesen Abend.
Ja, singende Handpuppen, das kann man sich schon vorstellen, wobei das sicher auch immer so leicht Richtung Lächerlichkeit kippen kann. Wie war das heute Abend?
Also das war gar nicht lächerlich und tatsächlich, was mich oft oder wo ich immer skeptisch bin, ob es funktioniert bei Puppen und Sängerinnen und Sängern auf der Bühne, ob das wirklich in dieser Doppelung funktioniert, damit die Singenden auch nicht einfach nur Staffage sind oder konzertant ihre Stimme dieser Puppe leihen. In diesem Fall war das super gelöst, denn also sowohl die Sängerin Sophie Rennert, die Mezzosopranistin, die diese Riesenpartie singt, als auch diese tolle Puppe, die Habjan für dieses Stück gebaut hat, sind ein Paar und verkörpern auch beide etwas. Nämlich die unmenschlich gewordene Alte ist diese Puppe mit so roten Locken und einem offensichtlich schon durch viele Schönheits-OPs verzerrten Gesicht und trägt auch immer rot oder manchmal eine Leopardenjacke. Und sie hat ihren Panther dabei, von dem auch immer die Rede ist, denn ihr früherer Geliebter, eben jener Alfred Ill, gesungen von Ludwig Mittelhammer, den hat sie früher ihren Panther genannt und er sie sein Wildkätzchen. Und jetzt haben wir zwei Puppen, also den Panther und die Alte und dann eben die Sängerin Sophie Rennert als Verkörperung der jungen Seele. Also wir gehen ja in die Vergangenheit dieser Geschichte und erleben dann eben diese Liebesgeschichte oder diese unglückliche Liebe, die ganz furchtbar geendet hat für diese Frau, die dann verstoßen wurde. Mhm. Und das ist in dem Fall wirklich eine ganz, ganz starke Verstärkung durch dieses Puppenspiel. Mhm.
Also die alte Dame plus Anhang in Form eines Panthers sind Puppen. Ja, und ansonsten sind dann auf der Bühne echte Menschen. Das macht die Dame vermutlich umso mehr zum Eindringling oder Fremdkörper.
Ja, also klar, der Auftritt ist schon allein spektakulär. Sie zieht ja die Notbremse im D-Zug, um dann da in Güllen aussteigen zu können. Natürlich ist sie in dem Dorf fremd und anders. Aber das ist auch so, dass sie echte Menschen, also er hat ja schon gesagt, er will das stilisieren. Natürlich zeigt er diese Dorfgemeinschaft auch ganz krass überzeichnet. Also die sind alle grau, Arbeitslosigkeit kennzeichnet und Verfall kennzeichnen ja dieses Dorf. Und diese Gemeinschaft lechzt nach irgendwie Leben und einer Zukunft, Perspektive, und die kommt dann durch dieses Geld, durch diese 1 Milliarde, die sie verspricht. Und da kriegen dann alle immer mehr so kleine rote Accessoires in ihren Kostümen. Also das ist auch wirklich vom Kostümbild Bernhard Stegbauer ganz, ganz stark gut gesetzt. Und ja, wir sind dann sehen zu, wie sich diese Gesellschaft immer mehr noch fratzenhaft verzerrt und am Schluss auch alle nur noch rot, blutrot mit verzerrten Fratzen auf der Bühne stehen. Mhm.
Für den Komponisten Gottfried von Einem war der Besuch der alten Dame damals, ich glaube 1971, war die Uraufführung ein großer Erfolg. Liegt das an der Musik oder liegt das an dieser Story von Dürrenmatt?
Ich glaube, es liegt an dem Zusammenspiel. Also das ist ja eben, das Libretto hat Dürrenmatt für diese Oper ja selbst bearbeitet. Und der Text ist unglaublich präsent. Also auch in der Musiksprache von Gottfried van Einem muss natürlich auch sehr, sehr gut dargeboten sein. Und das war an diesem Abend der Fall. Also wirklich hervorragendes Ensemble, großer Chor, große Besetzung, sind ja viele kleine Rollen, auch vom Pfarrer, Arzt, Lehrer, über noch die Kinder von dem Alfred. Also toll gesungen und sehr, sehr verständlich. Und dann eben mit dieser Musik noch verstärkt, da gibt es dann auch eine Szene, eine Liebesszene eigentlich, die plötzlich so versöhnlich ist, kurz vor dem Schluss, kurz vor dieser Alfred umgebracht wird von der Gesellschaft, gestehen sich die nochmal oder verzaubert die Musik noch einmal die in die Vergangenheit von Claire, Clara und Alfred, als sie jung waren und sich eben liebten, woraus dann dieses uneheliche Kind entstand, weshalb die verstoßen wurde. Also da wird die Musik noch stärker als der Text und insofern ist es einfach eine tolle Ergänzung, glaube ich. Vielleicht sollten wir einfach nochmal aber jetzt hineinhören, wie auch der Text so wichtig ist, wenn diese Claire eben diese Verlockung des Geldes auch verkündet.
Eine Milliarde
unter einer Bedingung.
Frau gesagt, darf ich diese Bedingung wissen?
Ich will die Bedingung nennen, ich gebe euch eine Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit.
Tja, die Gerechtigkeit will sie sich da kaufen. Sie will den Tod, ne? Sie will den Tod von dem Alfred und wir haben ihn da gerade gehört, wie er sie da sein Wildkätzchen genannt hat. Und dann haben wir noch Wolfgang Ablinger Sperrhacke als Bürgermeister gehört. Also das ist auch eine ganz irre Besetzung, weil das ist auch ein Tenor, der sonst wirklich in ganz, ganz großen Häusern zu hören ist. Norbert Ernst ist da auch noch als Butler oder ehemaliger Richter in einer Szene. Es sind zwei so Tenöre, die kenne ich aus Bayreuth oder Mailänder Skala. Also es ist eine besondere Besetzung, es ehrt auch diesen Abend und ich glaube auch, sie wussten, warum sie da mitgemacht haben, weil diese ganze Produktion sich so gesteigert hat in ein wirklich fulminant besonderes Theatererlebnis, würde ich mal sagen.
Also wirklich ein starker Theater- bzw. Opernabend, ja?
Ja, würde ich, also ich kenne das Stück und man kennt es wirklich aus der, man weiß ja diese Geschichte und man denkt, na, was kann denn da jetzt noch so doll erzählt werden? Aber in dem Fall, und da hat natürlich auch mit Michael Balke, der musikalische Leiter, die große Rolle da dabei, dass das so expressiv geworden ist, also einerseits durch diese Darstellung Puppen und auch die super agierenden Protagonisten auf der Bühne und in der Musik einfach nochmal ganz, ganz viele Farben zusätzlich herausgekitzelt wurden, die mich sehr berührt haben und auch mitgenommen den ganzen Abend.
Franziska Stürz über Der Besuch der alten Dame am Gärtnerplatztheater in München, inszeniert von Nikolaus Habjan. Die nächste Vorstellung, die ist am Sonntag. Vielen Dank, Franziska.
Sehr gerne.
Thomas Köck ist ein hochproduktiver Theatermann. Bis zu 5 Uraufführungen im Jahr gibt es von ihm als Dramatiker. Er macht Musik und Filme, er schreibt Hörspiele und Opernlibretti, immer zu aktuellen und relevanten Themen. Am bekanntesten ist wohl seine Klimatrilogie. Auch mit der Antike hat sich Thomas Köck immer wieder beschäftigt. Sein neuester Streich ist die Orestie von Aischylos, neu erzählt als Circus Orestea. Heute Abend war die Uraufführung am Theater an der Ruhr in Mülheim. Köck holt den Stoff um den Krieger Agamemnon, Mord und Rache in die Gegenwart.
Was also ist Gewalt? Wenn nicht der Druck von Jahrmillionen im Muttergestein tief drin im Boden, der tote Biomasse in Energiegas, schwarzes Blut verwandelt. Wo kämen wir denn sonst bitte schön hin? Ganz ohne Energie. Ganz ohne Gewalt. ganz ohne Zukunft, die ohne Gewalt nicht auf den Boden kommen will.
Zirkus Orestea von Thomas Köck und Stefan Keim war für uns bei der Uraufführung dabei. Stefan, Zirkus, das klingt nach Spektakel, aber vermutlich ein ziemlich drastisches, dramatisches.
Ja, ich habe auch gedacht, dass es mit Zirkus so etwas zu tun hat, aber das hat es eigentlich gar nicht. Das Ganze ist schon eine sehr, sehr spektakuläre Geschichte, weil es im Raffelbergpark stattfindet. Das ist ja dieser wunderschöne ehemalige Kurpark, in dem das Theater an der Ruhr ist. Und da ist auch drumherum ein Kunstparcours und alles mögliche andere. Gleich gerade legt ein DJ auf. Es gibt ja auch noch viele Konzerte und ein ganzes Festival Utopie 3, das jetzt bis Ende Juli ist. Das Stück selbst hat aber wohl eher die Bedeutung, also dieser Zirkus oder Circus Orestea, dass es um einen Kreislauf der Macht geht. Also auch wenn Agamemnon von seiner Gemahlin Klytämnestra ermordet wird und sie die Macht übernimmt, hat das eigentlich gar keine große Veränderung zur Folge. Denn sie sagt zwar, dass sie alles als Frau anders machen will, aber eigentlich setzt sie nur das fort, was Agamemnon vorher auch gemacht hat, nämlich eine Ausbeutung der Natur. Und das ist so eine Grundthese des Stückes. Die Orestie gilt ja immer als das Stück, in dem auch der Gedanke der Demokratie ausformuliert worden ist. Und Thomas Köck sagt direkt am Anfang, nee, Demokratie, okay, das heißt so, aber es geht um die Ausbeutung der Erde.
Ah, das ist sein Schwerpunkt. Es ist ja eigentlich ein Dreiteiler, also ordentlich Stoff vorhanden, auch Personal. Auf welche Figuren fokussiert er sich denn an diesem Abend? Auf welche Thematik? Also Thematik hast du schon gesagt, aber die Figuren?
Ach, die kommen schon erst einmal alle zu ihrem Recht. Die haben auch alle ihre kleinen Soli. Cassandra spielt eine verhältnismäßig kleine Rolle, was ich interessant finde, weil die ja sehr, sehr oft in letzter Zeit auch aufgegriffen wurde in unterschiedlichen Stücken. Es ist schon so, dass er am Anfang, wir haben ja gerade diesen Sprechchor gehört, das Ganze so ein bisschen Elfriede Jelinek-artig mit diesen berühmten Textflächen aufgreift und das mehr so eine Diskursivsache ist. Nach eineinviertel Stunden, die dann auch ein bisschen zäh waren, ehrlich gesagt, bekommt das Stück dann einen größeren Drive, und zwar dann, wenn Orest wirklich kommt, also wenn Orest und seine Schwester Elektra dann die Rache an ihrer Mutter und ihrem Klytämnestra und ihrem Toyboy Aegist, so heißt er hier im Stück, dann ausführen. Und dann wird das Ganze etwas spannender, dann kommen auch noch ein paar andere Gedanken dazu, weil Klytämnestra nämlich auch zugestanden wird, dass sie sich argumentativ wehrt. Und sie vertritt dann eben die Argumente, die man auch immer von Mächtigen heute hört. Also ohne mich wird es doch gar nicht anders laufen. Es geht doch gar nicht anders, als dass die Welt so aufgebaut ist, wie sie ist. Aber da hat sie auch wirklich was zu sagen.
Jetzt hast du gerade Thomas Köck zitiert, der gesagt hat, nee, mit Demokratie ist da gar nichts. Es geht eigentlich um die, ja, ich glaube, es war das Wort Umweltzerstörung. Geht damit in dieser neuen Fassung von ihm auch so ein bisschen die vielleicht Utopie oder diese der Optimismus oder die Zuversicht flöten? Weil im Original ist es ja dann doch auch eine Lösung in Sicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja, wie gesagt, der Gedanke der Demokratie. Pallas Athene, die Göttin, tritt auch auf, aber sie ist wie so viele in eine ziemlich lächerliche Figur, so in blinkenden Lichtern. Maria Neumann spielt das übrigens, so eine Schauspiellegende hier im Theater an der Ruhr. Und sie wird völlig entmachtet eigentlich. Es ist der Versuch am Schluss, eine neue Utopie zu schaffen. Es ergreifen dann erst ein Stein, dann eine Schweißnaht einer Pipeline, dann die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen dieser Welt, die leiden müssen unter der Ausbeutung der Erde, das Wort. Das ist erst ein bisschen niedlich und auch ein bisschen puzzelig und fast schon ein bisschen lächerlich, bekommt dann doch eine Kraft. Und dann hat Philipp Preuß etwas gemacht, was ich schon wirklich toll finde, weil das auch wirklich nur im Open-Air-Theater geht. Er lässt eine Drohne aus dem Himmel schweben. In der Drohne ist eine Kamera und das Ensemble gruppiert sich darum und die Drohne nimmt dann diese ganzen unterschiedlichen Wesen, die dann vertreten werden, auf. Also das ist schon ein starker Schluss. Natürlich hätte er jetzt nicht wirklich die menschenfreundliche Utopie hat eine menschenfreundliche Utopie zur Folge, denn es sagt ja, eigentlich gibt es keine Utopie, mit der Mensch noch etwas zu tun haben könnte, sondern nur die Schöpfung, die vom Menschen ja, drangsaliert wird und die unter den Menschen leiden musste. Mhm.
Philipp Reuss, der gilt ja als ein Regisseur, bei dem sich Schauspielerinnen und Schauspieler so richtig entfalten können. War das auch heute Abend der Fall?
Ja, das ist das Positive. Der Text ist teilweise ausgesprochen ausschweifend, manchmal auch wirklich verlabert und hätte auch durchaus noch mehr gekürzt werden können. Okay, jetzt ist eine Uraufführung, da hält man sich oft ein bisschen zurück, aber es ist, glaube ich, auch schon einiges rausgestrichen worden. Aber das Ensemble des Theaters an der Ruhr holt ja wirklich mit einer riesigen Spielenergie alles Mögliche heraus. Und das macht den Abend, der dann ja mit 2,5 Stunden ohne Pause doch wirklich ein bisschen lang geraten ist, dann durchaus auch immer wieder unterhaltsam.
Unser Kritiker Stefan Keim über Zirkus Oresteia, frei nach Aischylos am Theater an der Ruhr in Mülheim. Und da ist morgen auch gleich schon die nächste Vorstellung, auch Open Air. Davon gehe ich aus, oder Stefan?
Ja, ja, das kann man wirklich nur Open Air spielen, weil ja die Drohne
fliegt. Wegen der Drohne.
Genau, aber auch wegen der ganzen irren Bilder und auch wegen der Kostüme. Also das ist eine Open Air Geschichte, die wirklich nur frei auf so in Freilichttheater funktioniert.
Vielen Dank dir.
Gerne.
Fazit.
Vielen steckt das dramatische WM aus der deutschen Fußballmänner im 16. Finale wohl noch in den Knochen. Das war in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und Julian Nagelsmann, der schloss seinen Rücktritt als Trainer vehement aus. Ich bin keiner, der wegläuft, hat er gesagt. Und er blieb dann stehen bis heute, Freitag. Nun muss er doch gehen. Und Gregor Sander, nicht nur Fazit-Pressebeschauer, sondern auch Autor und früher Mitglied der Autoren-Nationalmannschaft, der hat besonderen Zugang zu Nagelmanns Kopf. Und da geht ja nun wirklich vermutlich eine Menge ab.
Ich bin nicht bockig, aber ein Julian Nagelsmann tritt nicht zurück. Das wäre lächerlich. Es mag ja sein, dass man Cristiano Ronaldo seit dem gestrigen Spiel gegen Kroatien auswechseln darf, aber mich wechselt keiner so leicht aus. Ronaldo ist schließlich auch 2 Jahre älter als ich und der ist sogar noch Spieler. Aber jetzt komme mir bitte keiner mit meiner fehlenden Erfahrung, nur weil es noch Spieler gibt, die älter sind als ich. Ich lasse mir auch keinen kindlichen Trotz vorwerfen, nur weil ich klar und deutlich meine Meinung sage. Wer hat denn gegen Spanien den späteren Europameister vor 2 Jahren fast gewonnen durch geniales Coaching? Wer denn? Paraguay hatten wir auch im Sack, wenn sie dem Jonathan Tah das Kopfballtor nicht aberkannt hätten, aus Gott weiß was für Gründen. Sie sind halt immer alle gegen mich. Alle. Kerner, Klopp, Kramer, selbst Fritzi Kromp. Fritzi heißt die und ich soll kindlich sein. Aber eigentlich hat der Jonathan den Kopfball gegen Paraguay perfekt gesetzt. Den lasse ich bei meinem nächsten Spiel als Nationaltrainer einfach ganz im Sturm spielen. Die werden mich kennenlernen. Wer hatte denn ständig die besten Ideen? Wer hat denn den Kai Havertz damals hinten links in der Viererkette spielen lassen? Auf die Idee ist vor mir keiner gekommen. Von wegen, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ich habe nur einfach nicht die Zeit bekommen, das auch wirklich durchzuziehen, weil dieser wachsweiche Rudi Völler mich immer zur Seite genommen hat. Komm, Julian, du musst einfacher werden, verständlicher. Wenn ich das schon höre, für wen denn verständlich? Für die Spieler etwa? Was hat denn der Kimmich bei dieser WM gespielt? Hinten rechts vielleicht, wie alle dachten? Oder war er nicht eher ein dritter Sechser im Aufbau und in der Verteidigung ein zweiter Torwart? Weil der Manuel Neuer hat natürlich wirklich ein bisschen alt ausgesehen. Aber mit Joshua zusammen hatte er einfach eine Aura, die sich in ihrem Zusammenspiel gebildet hat. Das hat nur wieder keiner gesehen, nicht mal der Gegner. Und diese Spezialrolle für Kimmich, ein eindeutiger hinten rechts Holding Six falscher Achter, so genial. Das hat leider nicht mal der Joshua selbst kapiert. Weil ich hier dauernd mit so Luschen wie dem Dennis Undav zusammenarbeiten soll. Und wenn ich dann mal klar benenne, dass der kaum Luft für eine Halbzeit hat oder den Ball unsinnigsterweise auf den zweiten Pfosten schippt. Ach, sei's drum. Der Kloppo ist keine Wahl. Der hat sich an sein Red Bull Jetset-Leben doch schon viel zu sehr gewöhnt. Hart arbeiten, so wie mein Laptop-Trainerherrn das Tag und Nacht macht, das kann der doch gar nicht mehr. Aber wenn er erst gescheitert ist, dann werden sie alle ankommen. Der DFB, die Fritzi Kromp, der Bundeskanzler. Alle auf Knien. Und dann werde ich mich nicht lange bitten lassen. Aber ich gehe ja nicht. Und bockig bin ich auch nicht.
Na klar geht er.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mehr als 6000 Museen gibt es in Deutschland. Großen Besucherandrang erhalten jedoch hauptsächlich die Bekannten unter ihnen. Deshalb hat sich jetzt der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, für eine Deutschland-Ticket-Variante für Museen ausgesprochen. Im Deutschlandfunk erklärte er, warum man ein solches Ticket Kultur auch besser in den Alltag der Menschen integrieren könnte.
Ich muss eben auch spontan ins Museum gehen können und ich muss zum Beispiel auch sagen können, ich schaue mir jetzt nicht das ganze Museum an, sondern ich schaue mir heute einen einzigen Raum an, weil ich nur eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Zeit habe. Das würde man nicht machen, wenn man den vollen Eintritt quasi zahlen muss. Aber wenn ich die Museumscard habe, dann kann ich einfach das ganz anders nutzen, kann das auch ganz anders in meinen Alltag einbauen. Und ich glaube, das würde der Akzeptanz gerade auch der Museumsbesuche sehr, sehr gut tun.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Im südindischen Bundesstaat Kerala ersetzen Roboter-Elefanten bei einigen buddhistischen Tempelfesten die echten Tiere. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press. Die Umstellung erfolgt, weil es wachsende Bedenken wegen der Misshandlung der Tiere gibt. Die Tierschutzorganisation PETA und andere gemeinnützige Organisationen haben deshalb indischen Tempeln etwa 40 Roboter-Elefanten im Wert von jeweils rund $6000 gespendet, damit die lebenden Tiere nicht zum Einsatz kommen. Elefanten gelten bei Buddhisten als Symbole der Göttlichkeit. Der regierungskritische Hongkonger Buchhändler Lam Wing Kee ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Das berichtet die South China Morning Post und beruft sich dabei auf taiwanesische Medien. Lam war 2015 von chinesischen Sicherheitskräften in Hongkong festgenommen und inhaftiert worden. Die Inhaftierung war Teil einer Aktion, bei der 5 Buchhändler in China, Hongkong und Thailand verschwanden und später in chinesischer Haft wieder auftauchten. Dabei wurden sie gezwungen, im staatlichen Fernsehen Geständnisse abzulegen. Der Dramaturg Dieter Sturm ist tot. Sturm war 1962 Mitbegründer der Berliner Schaubühne. Ab 1970 gehörte er zum Leitungsteam von Peter Stein. Das Theater wurde in der Folgezeit zu einem der bedeutendsten deutschen Schauspielhäuser. Als leitender Dramaturg der Schaubühne stand Sturm den Schaubühnenintendanten Peter Stein, Luc Bondy, Jürgen Gosch und Andrea Breth zur Seite. Dieter Sturm, so schreibt Gerhard Stadelmeier in seinem Nachruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war so etwas wie die goldene Eminenz der Schaubühne und des Hauptstadt-Welttheaters überhaupt. Jetzt ist Dieter Sturm im Alter von 90 Jahren in Berlin gestorben.
Seit heute Nacht gibt es ein neues Madonna-Album, Confessions 2. Die Queen of Pop bezieht sich damit auf Confessions on a Dance Floor, das Album aus dem Jahr 2005 mit diesem berühmten Song Hang Up. Und sie hat das neue Werk vorab auch groß angekündigt mit einem aufwendigen Videotrailer. Es sind ja auch ein paar Jahre vergangen seit dem letzten Madonna-Album. Und man fragt sich natürlich, hat die inzwischen 68-jährige Madonna sich hier nochmal neu erfunden, so wie es ihr früher ja manchmal gelungen ist. Jenny Zilker hat sich Confessions 2 zu Gemüte geführt. Jenny, was ist dein Eindruck?
Also für mich ist das ein glasklares Dancefloor-Album, also in the mix, also die 17, oder eigentlich sind es nur 16 Songs und Grooves, sie sind in einem Flow ineinander gemixt, wie von einem DJ bei einer Partynacht, und die Sounds sind dabei typisch für diese New Yorker, stark vom Haus beeinflusste Szene, die Madonna ja auch mit groß gemacht hat und vice versa, und sie referiert auf dem Album am meisten auf sich selbst, zum Beispiel Songs und Sounds vom ersten Confessions-Album, bei dem sie auch mit Stuart Price zusammengearbeitet hatte, der schon andere Songs von ihr geremixt hat, aber jetzt eben das neue Album auch produziert hat. Aber sie referiert auch den Trip-Hop auf Bedtime Stories oder ihre ganz blutjungen Anfänge wie Everybody. Das war ja ihr allererster Song von 82. Es gibt dahingehend auf Confessions 2 einen symptomatischen und sehr atmosphärischen Song, der den Höhepunkt dieser Rückschau bildet, weil er eben die Karrieregeschichte komplett erzählt. Der heißt Danceteria, und das ist natürlich der Name des nach Studio 54 wichtigsten New Yorker Clubs der späten 70er und frühen 80er neben dem Mud Club, der auch im Song vorkommt. Und Danceteria ist quasi wie ein Ritt durch eine Wilde Nacht. Sie nennt dann darin die Namen von Türstehern, die mittlerweile an den Folgen von AIDS gestorben sind. Sie erzählt von der Toilette dort, der legendären, in der gekokst wurde, von Künstlern wie Basquiat und Keith Haring, die sie begleitet hat, und von ihrem ersten Produzenten und Ex-Lover, der diesen Everybody-Track als Kassette damals an die richtigen Leute weitergegeben hat. Und das, finde ich, ist ein bedeutendes Stück für die Stimmung dieser Platte. Groovt auch noch so ein bisschen im Style von Vogue von Madonna, und darum hören wir erst da mal rein in Danceteria.
Ja, das ist doch die Madonna, wie wir sie kennen, mit diesem Dancefloor-Groove. Gibt es denn, Jenny Zielka, auch das ein oder andere Stück auf dem Album, was da so ein bisschen aus diesem Groove ausbricht?
Ja, obwohl die Platte in The Mix schon ziemlich durchrauscht, gibt es schon ein paar besondere Stücke, finde ich. Die Kollaboration zum Beispiel, das ist ja sehr humanistische Stück My Sins Are My Savior mit dem großartigen belgischen Künstler Stromae, das finde ich sehr gut. Betrayal, der Song, basiert auf einem Sampler von Satis bekanntestem Nocienne Nummer 1, auch also dieses Klavierstück. Auch ist nicht das erste Mal, dass jemand das benutzt, aber es ist irgendwie schön, düster, atmosphärisch. Es gibt einen Song namens The Test, da singt sie mit ihrer Tochter Lourdes, sehr rührend, vielleicht sogar ein bisschen rührselig über ihre Mutter-Tochter-Beziehung. Ich war tatsächlich ein bisschen berührt. Ich glaube denen auch, dass sie das ernst meinen bei allem Kitsch. Die sind, glaube ich, so. Madonna textet dann My Butterfly was always being watched. You didn't ask for all the flashing lights. Und Lourdes singt You are my reason to be or what I want or look like. Es hat mich schon ein bisschen erreicht, komischerweise. Ansonsten gibt es halt Madonna-typisches, selbstermächtigstes Tanzen als Ausdruck von absoluter Freiheit. Sei wie du bist und mach, was du willst. Sex und Body Positivity mit den queeren Friends. Und in ihrem Fall ist ja auch immer Botox Positivity dabei. Aber es ist ja auch Her Body, Her Choice. Ein Song sticht auch noch raus, finde ich, quasi die Ballade des Albums. Das ist Lower East Side Girl. Meines Wissens das erste Mal, dass Madonna so eine Akkordfolge benutzt. Das klingt im Refrain fast ein bisschen nach Julia von den Beatles. Da hören wir auch mal rein. I'll have a little bee, she paints her lips cherry red. Mirror cracked in her hair. Eyeliner smeared, running out the door. Still there from the night before, Lower East Side Girl, lost in a fragile world. The night is kind, the day is blue.
Ja, ich höre, was du meinst, Jenny Zielka, mit diesen Anklängen an die Beatles. Madonna mit einem Titel aus dem neuen Album. Ist sie denn mit dieser ewigen Erzählung, das sich auf dem Dancefloor fallen lassens, überhaupt noch glaubwürdig? Also kann sie da neben den vielen neueren und ähnlichen Künstlerinnen bestehen?
Es gibt ja wie immer bei Kunst darauf keine allgemeingültige Antwort. Das ist eben subjektiv. Für mich gilt immer, whatever gets you through the night. Also jeder Mensch, jeden Geschlechts und jeden Alters darf behaupten, auf der Tanzfläche am allerglücklichsten zu sein. Und ich glaube ihr das wirklich. Also ich finde die Platte schon rund und mitreißend. Das ist natürlich kein neuer, es ist alter Sound, aber es ist ihr alter Sound. Und den darf sie weiterpflegen. Und ob das jetzt besser, selbstermächtigter oder feministischer oder auch glaubhafter gewesen wäre, wenn sie ein altes Werk mit nachdenklichen Gitarrenballaden oder nochmal was ganz anderes versucht hätte. Eigentlich war das immer ihr Sound, dieses Dancefloor. Also dieses Sphärische bei Ray of Light, das war eher die Ausnahme. Da war sie gerade Mutter geworden, hatte die Spiritualität entdeckt. Ansonsten, ihre Themen sind das Spannungsfeld zwischen Hedonismus, Bodypolitics und Katholizismus. Und das macht sie, allein auch, weil wir wissen, dass sie fast 68 und eine der einflussreichsten Musikerinnen ist. Es macht sie immer noch absolut überzeugend.
So, und wenn man jetzt dieses Album in ihr Gesamtwerk einordnet, hat es da eine Bedeutung?
Also wenn man die erste Confessions-Platte mag und diese ganzen Referenzen und den Sound, dann kann man diese Platte eigentlich nicht doof finden. Und langweilig ist die auch nicht. Die ist vielleicht nostalgisch ein bisschen, und vorher war Madonna ja nicht nostalgisch. Aber ich bin, habe ich gemerkt, ich bin ja auch selbst einfach so alt, dass ich Nostalgie besser verstehe, weil eben mit knapp 68 dieser Vergangenheitsrucksack größer ist als die Bauchtasche der Zukunft. Und insofern ist das für mich doch ein angemessenes und emotionales 15. Album. Und wenn es jetzt das letzte sein sollte, dann wäre das wirklich ein ganz amtliches und selbstbestimmtes Vermächtnis.
Jenny Zielka über das neue Madonna-Album Confessions 2. Einen Song haben wir noch, Jenny. Du hast ihn erwähnt, wo Madonna mit ihrer Tochter zusammen singt. Den hören wir jetzt. Der heißt The Test. Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Independence Day, der 4. Juli, ist in diesem Jahr bekanntlich ein ganz besonderer, denn die USA feiern ihren 250. Geburtstag. Ein Land, das für sich seither die Werte von Freiheit, Gleichheit und dem Streben nach Glück per Verfassung beanspruchte. Der amerikanische Film, sprich Hollywood, hat das stets vor sich hergetragen, diese Erzählung vom Land der unermesslichen Möglichkeiten, von der Freiheit. Bis heute werden die großen Mythen des Landes im Film projiziert, aber auch auf den Prüfstand gestellt. Und das ist morgen Thema in unserem Filmmagazin Vollbild. Meine Kollegin Susanne Burg hat dazu recherchiert und sie ist jetzt im Studio. Hallo Susanne.
Hallo Marietta.
Hollywood, nicht nur die Traumfabrik, sondern auch die Mythenmaschine und gleichzeitig die, die sie auch dekonstruiert. Woran lässt sich das denn eigentlich am besten festmachen?
Naja, ich glaube, wir kennen das alle. Also wenn wir Amerika hören, haben wir ja häufig sofort Bilder im Kopf. Also ein Cowboy im Monument Valley, eine endlose Straße, die Straßenschluchten von New York, vielleicht Marlon Brando als Pate oder Robert De Niro vor dem Spiegel, ein Taxi Driver. Und viele dieser Bilder stammen eben aus Hollywood-Filmen. Und das war der Ausgangspunkt der Sendung. Die Idee war, also Hollywood hat Amerika nicht nur gezeigt, sondern entscheidend mitgeprägt. Also das Kino hat Bilder geschaffen, in denen sich Amerika selbst gefunden hat. Und ich habe darüber gesprochen mit dem Regisseur Dominik Graf und auch mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Und Elisabeth Bronfen spricht in dem Zusammenhang vom Projekt Amerika, das mehr ist als ein geografischer Ort, sondern eine Nation, die sich immer wieder über Bilder und Erzählungen selbst entwirft. Und Bronfen geht zurück bis zu den puritanischen, streng religiösen Siedlern, die nach Amerika gekommen sind und ein Vorbild für die ganzen anderen religiösen Gemeinden in Europa sein sollen.
Da projizierten sie bereits schon auf dieses konkrete eine Idee, eine Fantasie. Und diese Idee, dass das nicht nur ein Land ist, sondern dass das auch eine Bühne ist, auf der man seine Wünsche realisieren kann, ob das jetzt diese religiösen Wünsche sind oder später die Wünsche von Einwanderern, doch ein besseres und auch ein profitableres Leben zu leben als dort, wo sie herkommen. Das heißt, das reale Land war immer mit diesen Bildern, die man an es herangetragen hat und die natürlich dann im Gegenzug auch von der Literatur und den Filmen produziert wurden. Es war immer damit überlagert.
Das sagt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über die Projektionsfläche USA. Susanne, ich muss da natürlich sofort an den amerikanischen Western denken. Du hast ja auch den Cowboyhut schon genannt.
Genau, der fällt einem sofort ein, oder? Also wenn wir jetzt einen Film nehmen wie Stagecoach von John Ford aus dem Jahr 1939, da hatte John Wayne seinen ersten legendären Auftritt. Eigentlich hält er erstmal nur eine Postkutsche an, aber da entsteht dann etwas, was weit über diesen Film hinaus weist. Der Westen wird zum Gründungsmythos Amerikas. Und mit John Waynes Figur, dieses Ringo Kid, entsteht damals ein Held, der Hollywood jahrzehntelang prägt. Also der unabhängige Einzelgänger, der seinem eigenen moralischen Kompass folgt und dort Ordnung schafft, wo die Institutionen versagen. Und ja klar, der Western war ein Unterhaltungskino, hat viele, viele Menschen erreicht. Und diese Bilder vom mutigen Einzelnen, von Freiheit, Neuanfang, die wurden eben zum gemeinsamen kulturellen Gedächtnis der USA. Mhm.
So, nun geht es morgen in der Sendung ja eben nicht nur darum, wie Hollywood diese Mythen geschaffen, produziert hat, sondern eben auch darum, wie man die dann später wieder zerlegt auf der Kinoleinwand. Wann beginnt dieser Wandel?
Ja, also ganz stark ist er in den 60er und 70er Jahren. Die Zeit der Bürgerrechtsbewegung von Vietnam, Watergate, das Studiosystem in Hollywood bricht zusammen. All das verändert auch das Kino. Plötzlich glauben die Filme ihren eigenen Helden nicht mehr. Die Autorenfilme des sogenannten New Hollywood entstehen. Martin Scorseses Taxi Driver ist dafür ein wunderbares Beispiel. Also Robert De Niro spielt da ja in dem heruntergekommenen New York der 70er Jahre den vereinsamten Vietnam-Veteranen Travis Bickle, der nachts Taxi fährt und glaubt, die Stadt von Gewalt und Verbrechen reinigen zu müssen. Und er gerät dabei immer tiefer in die Gewalt und den Wahn. Es ist also kein selbstbewusster Held mehr, sondern eine zutiefst verunsicherte Figur. Und Dominik Graf, mit dem ich ja auch für die Sendung gesprochen habe, beschreibt diesen Bruch mit Bezug auf den Drehbuchautor Paul Schrader so.
Ich glaube schon, dass bei Taxi Driver die schraderische Vorstellung von der Psychopathologie in den großen Städten extrem die Figuren dirigiert. Also das ist ja ein vollkommen vollkommen zerstörter Mensch, den wir hier vorgeführt kriegen. Sowas hat es, glaube ich, bis dahin überhaupt nicht. Also John Wayne, klar, der war auch schon mit sich selber nicht ganz im Reinen, könnte man sagen. Aber hier ist ja eine Figur auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Unschuld auch irgendwo, was in einem totalen Todes- und Bluttaumel irgendwie endet.
Dominik Graf über die Ära des New Hollywood. Eine Phase also, Susanne, in der Hollywood so ein bisschen... Ja, was ist das eigentlich? Den Glauben an das eigene Land, an Amerika verliert oder zumindest die Zweifel sichtbar macht?
Genau, die Zweifel sichtbar macht. Das ist vielleicht eine gute Formulierung. Also Hollywood hört ja nicht auf, Amerika zu erzählen. Es sind nur keine Heldengeschichten mehr. Aus dem Western wird eine Debatte über Gewalt und Gründung, aus dem Gangsterfilm eine Frage nach Macht und Moral. Elisabeth Bronfen nennt das das Gedächtnis der Genres. Also gerade weil das Publikum die alten Muster kennt, kann Hollywood sie variieren, brechen und neu lesen. Also Hollywood oder New Hollywood zerstört seine Mythen nicht. Es beginnt mit ihnen zu diskutieren. Das macht auch den amerikanischen Film so interessant.
Ja, man kriegt jetzt richtig Lust auf Hollywood-Filme. Was bleibt denn heute davon?
Also Elisabeth Bronfen und Dominik Graf sind sich einig, Hollywood ist nicht mehr der einzige Ort, an dem Amerika sich selbst erzählt. Klar, Streaming-Plattformen, Serien, soziale Medien konkurrieren heute mit dem Kino. Aber die entscheidende Frage bleibt dieselbe, nämlich braucht eine Demokratie gemeinsame Geschichten, um sich selbst zu verstehen? Oder beginnt in dem Moment, in dem es nur noch viele einzelne Erzählungen gibt, auch der gemeinsame Mythos einer Nation zu zerfallen? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, aber es gibt einige Gedanken.
Susanne Burg über Hollywood-Mythen der USA und deren Dekonstruktion. Mehr dazu morgen in unserer Sendung Vollbild. Danke, Susanne.
Sehr gerne.
Vollbild jeden Samstag ab 14:30, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Das Werklights-Festival in Halle kann inzwischen auf eine lange Tradition zurückblicken. Das erste Werklights-Biennale, die fand schon 1993 statt, also vor 33 Jahren, kurz nach der Wende gegründet. Das Besondere war, dass bildende Kunst, Performance und Filmvideo auf dieser Biennale nebeneinander gezeigt wurden und das in der Provinz. Das war beides wirklich ungewöhnlich. Inzwischen findet das Werklights-Festival, so heißt es seit einiger Zeit, in Halle statt. Die aktuelle Ausgabe hat heute Abend begonnen und es geht in diesem Jahr um das Phänomen Zeit. Also wie erleben wir Zeit? Wie denken wir über die Zukunft? Und was verbindet eine Gesellschaft in der Wahrnehmung von Zeit und was trennt sie? Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, berichtet.
Eine Frau in blauem T-Shirt in einem computergenerierten Video. Sie wischt, wiegt ein unsichtbares Baby, wuselt durch einen gekachelten Raum. Ständig in Bewegung. Das ist die Calibration Mom, eine Videoinstallation der Berliner Künstlerin Elisa Jule Braun. Es geht um Care-Arbeit und wie viel Zeit sie in Anspruch nimmt, sagt Werkleitskuratorin Isabel Lindemann.
Ich denke, was hier wichtig ist, ist so nochmal sich klarzumachen, dass so Zeit als zentrale Ressource in unserer Gesellschaft irgendwie ja oftmals auch so ein bisschen vielleicht auch vergessen wird. Also dieses, wie ist Zeit überhaupt verteilt, wer übernimmt welche Arbeit, wer hat wie viel Freiheiten, sich die Zeit einzuteilen.
100 Fotos, Gemälde und Videoinstallationen zeigt das diesjährige Werklights-Festival auf 3 Etagen in einem leerstehenden Kaufhaus in Halle. Die Werke sind eingereicht von Kunstprofessoren, etablierten Künstlern, aber auch von Gymnasiasten aus der Lutherstadt Eisleben. Viele kommen aus Sachsen-Anhalt, aber auch internationale Künstler sind dabei. Dementsprechend groß ist die Bandbreite. Da ist das Bild einer Pflanze, die durch Uranabbau im Laufe der Zeit ausstirbt. Da ist Anrührendes, Fotos von Ehepaaren im Abstand von 50 Jahren fotografiert. Aber auch Futuristisches, wie etwa die Videoinstallation Metro Love des chinesischen Künstlers Qinggao Yan, der in Hamburg lebt. Eine bonbonfarbene U-Bahnfahrt durch Hamburg. Zwischendurch tanzen Franzbrötchen mit Krabbelbeinen über ein Laufband und der Fahrplan erwacht als 3D-Figur zum Leben. Eine absurde, aber auch unterhaltsame Utopie, sagt Daniel Herrmann, der künstlerische Leiter von Werklights.
Es ist einfach Sci-Fi. Ne? Das ist eine ziemlich Wahrheit in die Zukunft tragende Arbeit. Das mag ich, weil das gibt es so selten. Also wenn, dann immer nur dystopisch und das ist hier sehr humorvoll.
In Halle zeigt sich das Nebeneinander von Utopie und Tristesse, etwa verlassene DDR-Garagen, die langsam von der Natur überwuchert werden, so zu sehen bei der Wittenberger Künstlerin Ulrike Hannemann. 40 Jahre existierte die DDR, in ein paar Jahren, 2029, wird sie seit 40 Jahren Geschichte sein und schon wieder stünden, mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, möglicherweise große Umbrüche an, sagt der Leiter von Werkleitz.
Und wenn man mal zurückblickt, ich glaube so um 89, 90, das waren viel dazwischen sein, so eine Zwischenzeit, so, die nicht anfassbar war. Und ich glaube im Moment geht es sehr vielen Leuten, der Vergleich hinkt immer, aber in etwa so wie damals, was kommt denn jetzt, was wird denn jetzt werden? Und nichts ist mehr so, wie es vorher war, das sind sozusagen so Gefühle. Und in so einem Moment, also wo die Leute alle von Umbruch, von Störung, von Zerstörung und von Abschaffung und wieder das Alte haben wollen reden, ist es vielleicht auch mal ganz gut zu reden, was ist denn Zeit?
Die Zeitmarke 6. September, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die AfD ist in Umfragen nicht mehr weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Sollte das so kommen, würde in der Kulturpolitik kein Stein auf dem anderen bleiben. Und Vereine, die gefördert werden wollen, müssten dann ein patriotisches Bekenntnis ablegen. Auch Werkleitz wird seit rund 30 Jahren vom Land institutionell gefördert. Der künstlerische Leiter Daniel Herrmann beschäftigt sich derzeit aber weniger mit der eigenen Zukunft als mit der Gesamtlage im Land.
Die Sorgen gehen ja auch noch in andere Richtungen. Wie wird mit Migranten umgegangen? Das sind vielleicht auch nochmal wichtigere Themen als jetzt überlebt ein Kunstverein, ja oder nein. Also ich glaube, es gibt da noch globalere Themen, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind. Es geht ja nicht nur um die eigene Betroffenheit.
In jedem Fall gehe es auch nach dem 6. September in Sachsen-Anhalt irgendwie weiter. Die Zeit, sie wird in der Ausstellung ganz unterschiedlich interpretiert, vom Augenblick beim Hochzeitsfoto bis zu Jahrzehnten, die es braucht, damit sich die Natur verlassene Garagen wieder einverleiben kann. Geht diese Epoche der Nachwendezeit gerade zu Ende? Das Werkleitz-Festival bietet eine nachdenkliche, aber keinesfalls nur pessimistische Antwort über das, was war und das, was kommt.
Früher oder später heißt die aktuelle Ausgabe des Werkleitz-Festivals in Halle, die heute begonnen hat und Niklas Ottersbach berichtete. Wir kommen zur Kulturpresseschau heute von und mit Florian Werner.
4. Juli, 4th of July, da war doch was. Gibt's da was zu feiern? Ach ja, an diesem Tag wurde vor 250 Jahren in Philadelphia die amerikanische Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht. Ein geschichtsträchtiges Datum, zu dem 2 Dutzend Bücher in deutscher Sprache erschienen sind. Im Tagesspiegel empfiehlt Christian Schröder eine kleine Auswahl. Wer wenig Zeit hat und nur ein Buch lesen möchte, sollte zu Walter Isaacsons knappem und überaus geistreichem Essay »Der wichtigste Satz der Geschichte« greifen. Der wichtigste Satz? Das sind die berühmten ersten Zeilen der Unabhängigkeitserklärung. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten und so weiter und so fort. Schröder schreibt, Isaacson schildert die Entstehung der Unabhängigkeitserklärung und buchstabiert anhand des Auftaktsatzes ihre Geschichte und Wirkkraft durch. Isaacson hält diese Zeile für den großartigsten Satz, der je von Menschenhand niedergeschrieben wurde. Den großartigsten, besten, the biggest like ever. Klar, darunter machen es die US-Amerikaner gerade nicht. Wobei sie natürlich der Welt unzählige unsterbliche Sätze und Werke geschenkt haben. Man denke an die Popkünstlerin Madonna, die soeben ihr 16. Studioalbum Confessions 2 veröffentlicht hat. Bum, bum macht die Trommel. Zick, zick, zick macht die Zimbel. Der Bass spielt dumm, die dumm. Die Synthesizer-Signaltöne stottern. So fasst Joachim Hentschel in der Süddeutschen Zeitung die musikalische Seite des Albums zusammen. Und was erzählt Madonna dazu? Auf dem Dancefloor, raunt die Künstlerin, könne sie in jede Persona schlüpfen, auf die sie Lust habe. Eine epiphanische Erkenntnis, die wir in mindestens 35 französischen Arthouse-Selbstverwirklichungsfilmen schon ähnlich gut gehört haben. Immerhin, nach hinten raus werde das Album besser, bekenntnishafter. Und wenn Madonna schließlich mit ihrer Tochter Lourdes zusammen im Duett singt, dann bleibe nur noch der Griff zum Heultüchlein. Wem das zu rührselig ist, der greift vielleicht lieber zu einem guten Comic. In der Taz empfiehlt Christoph Haas den neuen Lucky Luke-Band Die Grimm Brothers. Und ja, damit sind tatsächlich die Sprachwissenschaftler Jakob und Wilhelm gemeint. Die beiden sind in die USA gereist, um dort Lesungen aus ihren Kinder- und Hausmärchen zu veranstalten. Nachdem sie frustriert festgestellt haben, dass sich dafür niemand interessiert, kommt ihnen eine, wie sie meinen, rettende Idee. Sie wollen amerikanische Märchen sammeln. Das funktioniert mehr schlecht als recht. Aber immerhin agieren der Cowboy Lucky Luke und sein Pferd zunehmend wie Grimmsche Märchenfiguren. Und gegen Ende schlägt Jolly Jumper, nach Vorbild der Bremer Stadtmusikanten, gleich eine ganze Horde Outlaws in die Flucht. Christoph Haas in der Taz. Ebenfalls Furcht und Schrecken soll übrigens eine Badetextilie verbreitet haben, die am Sonntag vor 80 Jahren der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Der Bikini. Julia Werner nennt ihn in der SZ einen größeren Bürgerschreck als die Atombombe, die nur 4 Tage zuvor von den Amerikanern über dem namensgebenden Atoll abgeworfen worden war. Tatsächlich war das Tragen des Bikinis, so Werner, stets mit Gefahren verbunden. Männerblicke, hohe Atlantikwellen, Sonnenbrand und Blasenentzündung. Der Durchbruch kam 1962 mit dem legendären Auftritt von Ursula Andress als Muscheltaucherin in James Bond Jagd Dr. No. Spätestens seit dieser Filmszene war der Bikini das Versprechen für mehr Sex, schreibt Werner. Und wahrscheinlich haben wir es diesem Bikini zu verdanken, dass die Leute bis heute ihren Strandurlaub mit Freiheit verwechseln. Ja, warum denn nicht, möchte man da fragen. Die Leute verwechseln ja noch ganz andere Sachen mit Freiheit. Zum Beispiel Bilder amerikanischer Highways, rauchende Cowboys oder den 4th of July.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.